Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 183. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Arno Stern hat das Malspiel entdeckt und den Malort erfunden. Der Malort ist ein geschützter Raum, in dem spielerisch und bewertungsfrei gemalt wird. Das Erlebnis des Malens und die Malfreude sind wichtig. Das Finden der eigenen Spur, nicht das Ergebnis. Arno Sterns Erkenntnisse wirken so inspirierend, dass inzwischen in vielen Städten Malorte entstanden sind. Und ich hatte das Glück, mich letzte Woche mit der Künstlerin Frau Karatzke unterhalten zu können, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Armin Kaster vor 2 Jahren in Düsseldorf einen Malort gegründet hat. In den folgenden 18 Minuten erfahren wir mehr über den ununterbrochenen Fluss des Malens, das Spiel im Jetzt, über die spontane Spur, die nur lebendig ist, wenn es kein Nachher gibt und keinen Zweck.
Mein Name ist Frau Karatzke. Ich bin Bildhauerin und Zeichnerin, arbeite schon lange im pädagogischen Bereich im Museum und habe vor 2 Jahren einen Malort gegründet.
Was ist der Malort?
Der Malort ist ein geschützter Raum, in dem bewertungsfrei, ohne Vorgaben gemalt wird. Mit großen und kleinen Menschen, also in einer altersgemischten Gruppe.
Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Was passiert hier?
Der Raum hat 4 Wände, es gibt kein Fenster. In der Mitte des Raumes steht ein Palettentisch mit 18 Farben. Und die Leute, die reinkommen, ziehen sich einen Kittel an, nehmen sich ein Blatt Papier, das hänge ich an die Wand. Und dann gehen die zum Palettentisch, nehmen sich einen Pinsel und legen einfach los.
Und was malen die dann?
Die malen dann einfach das, was kommt. Also es geht da eigentlich weder um eine Vorstellung noch um eine Idee, sondern das, was natürlicherweise angelegt ist. Also so wie Kinder auch einfach malen und sich nicht vorher etwas überlegen, sondern das sprudelt so raus oder es fließt so raus.
Also du stellst keine Aufgaben, du gibst keine Themen vor.
Ich gebe keine Themen vor, weil dieser malerische Ausdruck schon angelegt ist. Und wenn ich Themen vorgebe, also gerade bei Kindern, dann ist das ja eine Aufgabe, die sie erfüllen müssen, die aber ablenkt von dem, was eigentlich in ihnen angelegt ist. Und das kommt dann eben nicht mehr zum Zug. Und über die Jahre, in denen ich eben auch viele Angebote gemacht habe, habe ich gemerkt, nein, es geht mir eigentlich wirklich um das, was schon da ist und wie kann ich das am besten fördern. Und da bin ich eben auch über die Erkenntnisse von Arno Stern dahin gekommen, dass eben das Weglassen von Aufgaben und Angeboten da hilfreich ist. Es braucht aber bestimmte Bedingungen. Also ich kann nicht jetzt in eine Schulklasse gehen und sagen, macht mal, was ihr wollt. Das funktioniert nicht. Und wenn ich sage, macht mal, was ihr wollt, ist das auch schon, kommt es auf einer konzeptuellen Ebene an, während wenn der Raum und die Bedingungen so sind, dass das klar ist und selbsterklärend, dann muss ich eben auch gar nichts mehr sagen.
Du hast gerade schon den Namen Arno Stern genannt. Wer ist das?
Arno Stern ist der Erfinder des Malorts und der Entdecker des Malspiels. Also er hat nach dem Krieg angefangen, Kinder im Waisenhaus zu beschäftigen. Und da er weder ausgebildeter Lehrer noch Künstler war, ist er da so unbelastet oder ohne Vorbegriffe drangegangen und hat sie einfach begleitet und kam eben nicht auf die Idee, etwas beibringen zu wollen, sondern hat beobachtet, was tun die und dafür die optimalen Bedingungen geschaffen. Und so ist nach und nach dann der Malort entstanden. Also beispielsweise reichte der Platz auf dem Tisch nicht, dann hat er die Blätter an die Wand geheftet, dann kamen immer mehr Kinder, dann hat er die Fenster zugenagelt und hat festgestellt, oh, wenn kein Einfluss von außen kommt, dann fließt es noch besser. Er hat Leitern dazu genommen, sodass man sich auch im Raum ausbreiten kann und so weiter. Also so entstand das nicht aus einem Konzept, das er sich ausgedacht hat, sondern wirklich aus ganz praktischen Erfahrungen und Erwägungen. Und also was man im Malort sieht, diese ganzen Spuren auf den Wänden, das sind eben die Farbspuren, die bleiben, wenn man über den Rand des Blattes malt. Und über die Jahre ist dann eben der ganze Raum voller solcher Spuren.
Mhm.
Und das macht auch die besondere Atmosphäre im Malort aus. Dass, wenn man hier reinkommt, hat man so ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Und man spürt natürlich auch die Gegenwart der anderen, die vielleicht nicht mehr da sind.
Ja. Was macht das mit den Teilnehmern?
Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich merke schon, dass die meisten, wenn sie reinkommen, schon gleich in so einen besonderen Zustand versetzt werden, weil es eben anders ist als anderswo. Es ist nicht wie ein typisches anderes Atelier. So ist schon ein gewisser Respekt oder so eine, soll ich mal sagen, man kommt in ein etwas, andächtig ist jetzt schon fast zu viel gesagt, aber es ist eben ungewöhnlich. Also man muss es eigentlich selber erleben. Eine Besonderheit ist ja auch, dass Erwachsene und Kinder nebeneinander malen, also in derselben Stunde, was auch nochmal besonders ist, dass eben nicht eine typische Kindergruppendynamik oder Erwachsenengruppendynamik ist, sondern auch das sind wir ja nicht gewöhnt. Der Palettentisch ist eben für beide gleichermaßen vorhanden.
Und was passiert da anderes in dieser kindischen Gruppe als im Vergleich zu einer reinen Kindergruppe beispielsweise?
Also die Konzentration ist wesentlich länger als in einer Kindergruppe und diese eine typische Dynamik, wie dass man sich vergleicht oder Sorge hat, nicht so gut zu sein wie der andere. Weil unter Gleichaltrigen ist ja der Vergleich viel leichter möglich, aber ich kann mich nicht vergleichen als Erwachsener mit einem Vierjährigen oder mit einem 60-Jährigen und das Kind wird sich nicht vergleichen mit einem Erwachsenen.
Ja.
Und dann ist eben gegenseitige Inspiration möglich und vor allem aber auch eben die Zuwendung zu dem eigenen, weil ich bin dann nicht immer im Außen, sondern ich bin dann bei mir und vertraue oder fange an, dem zu vertrauen, was bei mir entsteht.
Wie lange dauert das? Also du hattest ja im Vorgespräch schon gesagt, oder ich habe es auf der Website gelesen, man kommt hier nicht mal irgendwie für 3 Wochen hin, sondern man verpflichtet sich, 1 Jahr lang regelmäßig teilzunehmen. Beobachtest du da bestimmte Prozesse oder Entwicklungen?
Also es dauert eine Weile, bis die meisten die Gewohnheiten, die halt mitgebracht sind oder die wir bisher kennen, abgelegt sind und wirklich sich diesem spontanen Tun zu überlassen. Also es ist einfach ein Unterschied, wenn jemand dann ein Jahr gekommen ist oder vielleicht sogar 2, der kommt rein, geht ganz selbstverständlich zu seinem Bild, setzt da an, wo er letzte Woche aufgehört hat und da ist kein Zögern, kein Zweifeln und kein Überlegen, kein Zurücktreten, ist das jetzt gut oder so, sondern es ist ein eigentlich ein ununterbrochener Fluss oder Prozess, der nicht gestört werden kann durch irgendwelche Ablenkungen, weil es so klar ist. Und gleichzeitig ist es aber nicht angestrengt. Es ist ganz leicht und ohne Nachdenken.
Wie viel Zeit muss man denn so erfahrungsgemäß rechnen, bis so das eigene zum ersten Mal sichtbar wird?
Ach, das ist sehr unterschiedlich. Das kann in der ersten Stunde schon hervorlugen, das kann nach Monaten erst beginnen, sich zu zeigen. Das kommt dann auch sehr darauf an, ob das Kind oder der Erwachsene gewohnt ist, sich so zu betätigen oder ob das ganz neu ist oder was da für Vorerfahrungen sind, ob man immer zugehört hat, das ist so gut oder nicht gut, ob man Anerkennung ständig braucht, dann dauert das eben ein bisschen länger. Also es gibt auch Kinder, die sich sehr stark an anderen orientieren, das ist ja nicht verboten, aber da spüre ich dann manchmal, es ist noch nicht bei sich angekommen und das dauert dann länger, also es ist sehr unterschiedlich.
Ja, macht ihr Ausstellungen?
Nein. Ausstellungen gibt es nicht, da es hier nicht um ein künstlerisches Produkt geht, sondern um das Erleben, also das Erlebnis und die Malfreude stehen im Vordergrund Und ungewöhnlicherweise bleiben die Bilder auch hier im Malort. Das ist, sicher hört sich das erstmal seltsam an, weil wir es ja gewöhnt sind, ein Produkt zu haben, auch vorzuzeigen, vielleicht zu Hause. Wenn man da hier regelmäßig kommt, dann erübrigt sich die Frage und es wird ganz klar. Es ist nicht so leicht zu erklären, weil wenn ich sage, es hört sich an wie eine Art Verbot, es darf nicht mitgenommen werden, aber es dient eben tatsächlich der spontanen Spur, die nur lebendig ist, wirklich lebendig ist, wenn es kein Nachher gibt. Also wenn es nicht darum geht, es für einen Zweck oder um etwas zu erreichen zu machen, sondern wenn es wirklich Spiel ist. Und Spiel ist im Moment, ist jetzt. Und nur das zählt. Und sobald ich das als Produkt mitnehme, ist es kein Spiel mehr.
Dann, ja. Es geht um das Malen und nicht ums Bild.
Genau, es geht um, ja.
Um den Prozess. Einfach im Augenblick zu sein.
Und das Erlebnis, also sich vorzustellen, was erlebt das Kind dabei und nicht, was dabei hinten rausgekommen ist. Also vielleicht kann ich es so erklären, als ich mich damit zu beschäftigen begann, habe ich überlegt, also meine Tochter, die spielt gerne Klavier und hat ab und zu Sachen am Klavier erfunden. Und bis dahin habe ich halt eher so gewartet, bis sie mir dann was vorgezeigt hat von sich aus. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich denn jetzt dieses, wie kann ich da anders mit umgehen? Und habe mich dann vermehrt daneben gesetzt, während sie das ausprobiert hat und das genossen. Und das war so schön und das war dann auch kein, ich bemühe mich jetzt, das schön zu finden, was du tust, sondern das war also für beide Seiten ein Geben, Nehmen, ohne eine Erwartung, was da hinterher vielleicht bei rauskommt. Und es war eben wirklich im Moment genießen. Und ich weiß nicht, ob es für sie angenehm war, aber sie hat ja einfach weitergemacht. Von daher nehme ich an, sie, das war in Ordnung.
Welche Auswirkungen hat, also für die Teilnehmer, die längere Zeit da regelmäßig dabei sind, das Malspiel auf das sonstige Leben, auf die Persönlichkeit?
Also bei uns im Malort haben wir natürlich jetzt noch keine Langzeitstudie. Ich vermute aber, dass sich das sehr wohl auswirkt, auch nach ersten Rückmeldungen auf andere Bereiche. Und ich erlebe es an mir selber, da ich auch bei einer Kollegin malen gehe, dass ich eben da auch mehr auf den Prozess achte und auf das, wie ich etwas tue. Also ob ich jetzt nähe zu Hause und nicht denke, ich muss das jetzt fertig kriegen, sondern so den Stoff unter dem Fuß durchzuschieben und das, den Moment zu genießen. Also das erlebe ich schon.
Klingt irgendwie nach Zen-Meditation oder so.
Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Zen-Meditation, aber
ja, überhaupt.
Also dieses Sein, so ein gegenwärtig Sein und im Jetzt Sein und genau, das glaube ich kommt dabei. Dem kommt man da näher.
Ja. Wie hat das Ganze jetzt hier konkret in Düsseldorf angefangen? Du bist ja erstmal Künstlerin und jetzt hast du den Malort. Das ist dann nochmal was ganz Spezielles.
Genau, also einerseits habe ich eben die Ausbildung als Künstlerin und arbeite schon seit über 10 Jahren im pädagogischen Bereich auch. Und dann hatte ich vor auch 10 Jahren etwa angefangen, mich mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg zu beschäftigen. Und vor ein paar Jahren hatte ich das Bedürfnis, diese Dinge, die mich so vielfältig beschäftigen, nochmal genauer zu untersuchen, also was der Kern dahinter ist für mich, also was das verbindet eigentlich oder was die treibende Kraft ist, die mich antreibt, wenn mich was begeistert. Und auf diese Weise bin ich dann eben dem Malort begegnet, weil der das Wesentliche für mich, dieses Spielraum geben und ohne Vorgaben, bewertungsfrei, was ja in der gewaltfreien Kommunikation auch ein wichtiger Anteil ist, so beinhaltet. Und das war dann ein letztes Puzzlestück, was mir noch gefehlt hatte. Und daraufhin habe ich dann die Ausbildung gemacht. Und es gab dann ganz viele schöne Zufälle, kann man fast nicht sagen. Es hat sich dann vieles gefügt. Im Museum bin ich einem Förderer begegnet, der die Abteilung da gefördert hat und mit dem ich mich unterhalten habe. Dem war aufgefallen, dass in meinen Workshops etwas anders war, die Atmosphäre eben, dass ich nicht so viel Vorgaben gemacht habe. Wir sind im Gespräch geblieben und so aus diesen Gesprächen hat sich irgendwann die Idee geboren, einen Malort zu gründen. Und dann habe ich auch den Kollegen Arne Kaster wieder getroffen, den ich aus früheren Projekten kannte und der sich zufälligerweise jetzt auch seit ein, zwei Jahren mit Arno Stern beschäftigte. Und den haben wir mit ins Boot geholt und so haben wir dann den Malort gegründet.
Mhm. Und ihr habt ja organisatorisch auch noch so einen Überbau, ihr habt einen Verein drumherum.
Genau, also wir haben einen Verein gegründet, das war in der Besetzung und Form, wie wir zusammenarbeiten wollten, so am sinnvollsten oder am besten, da wir eben auch Förderprojekte gerne machen wollen und auch Leuten das Malen ermöglichen, die es vielleicht sich nicht leisten können. Das war eine der Ideen.
Mhm. Wie hat sich jetzt die Beschäftigung hier mit dem Malort auf deine eigene künstlerische Arbeit ausgewirkt? Kannst du da schon was sagen?
Zunächst mal hat es mir eine große Freiheit zurückgegeben. Also künstlerische Arbeit ist ja schon sehr frei, aber das war eben auch ein Grund, warum ich eben nochmal geguckt habe, was für mich der Kern oder die Motivation eigentlich ist, auch Kunst zu machen. Also ich gemerkt habe, ein Teil in dem künstlerischen Prozess, also in einem Teil ist mir ein Stück Freude verloren gegangen, wenn ich immer darüber nachdenken muss, wie bestücke ich die nächste Ausstellung oder was zeige ich vor. Natürlich habe ich innerhalb des Ateliers immer wieder Zeiten, wo ich das auch nicht nach außen bringe, erstmal um was Neues zu entwickeln. Aber dieses nach außen gehen hatte für mich irgendwie so ein, wo ich gedacht habe, da haben sich viele schöne Sachen entwickelt, aber es fehlt so der letzte Funke, die letzte Begeisterung. Und da habe ich eben überlegt, wie kann ich mir die Freude wieder zurückerobern. Und habe jetzt mich erstmal ganz auf den Prozess mit dem Malort eingelassen und auch auf das eigene Malen ohne Ergebnisorientierung und bin da jetzt ganz gespannt, was sich daraus ergibt. Das ist ganz offen. Auf jeden Fall fühlt es sich wieder so an, wie auf die Prärie galoppieren und mal gucken, was mir begegnet. Und das da bin ich erstmal offen, was da auf mich zukommt.
Ja, schön.
Vielleicht noch eine Sache zum Malort, die ich noch wichtig finde, die dienende Rolle, die ich da innehabe. Also als Künstler oder als jemand, der Kurse gibt, bin ich ja eher einer, der ein Angebot macht oder eine Aufgabe gibt. Und der Unterschied im Malort ist eben, dass ich eine dienende Rolle einnehme. Das heißt, ich sorge für den optimalen Materialfluss, ich sorge für dass das wirklich geschützt ist, dass niemand eben über die Bilder spricht und dass die Bilder gut aufbewahrt werden, dass Reißzwecken versetzt werden. Und entgegen dem, was man jetzt vielleicht denken könnte, habe ich nicht weniger zu tun. Es hört sich vielleicht nicht so wichtig an, ist aber wesentlich erfüllender, für mich jedenfalls, als eine Aufgabe vorzugeben, weil ich tatsächlich mehr in Kontakt komme mit dem, was tatsächlich jedem eigentlich innewohnt oder wesentlich ist für den Einzelnen. Also muss ich vorstellen, in dem Raum sind Leute, die wirklich aus sich heraus etwas tun und das ist ja dann sehr intensiv oder konzentriert in diesem Moment vorhanden im Raum. Und das ist eine sehr schöne Verbindung, die da schnell entsteht, ohne Worte und ohne, dass ich irgendwas erwarten muss. So, ja.
Dankeschön.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Puh.
positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.